herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya und mit hier sind wieder Benny und Michael. Schön, dass ihr zwei wieder da seid.
Hallo.
Hi.
Wir sind in unserer Gästestaffel und wir haben uns verschiedene Menschen ausgesucht, die wir angefragt haben, damit wir uns mit ihnen unterhalten können. Und heute ist hier bei uns Heike Springhardt. Sehr schön, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben und wir hier gemeinsam ins Gespräch gehen können.
Hallo zusammen.
Ich darf Sie jetzt einmal zusammenfassend vorstellen, zumindest so ein paar Eckdaten. Und dann kriegen Sie die gleichen Fragen, wie all unsere Gäste am Anfang gestellt bekommen. Und ich bin schon ganz gespannt, was Sie dann da so zu erzählen. Sie wurden in Basel geboren, sind im Schwarzwald aufgewachsen, haben dann Theologie in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg studiert und 2009 zur Pfarrerin in der Evangelischen Landeskirche in Baden ordiniert. Im selben Jahr wurden sie mit einer Arbeit über den Beitrag von Religion und Kirche für Demokratisierung und Re-Education im Westen Deutschlands nach 1945 promoviert. 2015 haben sie sich habilitiert mit einer Schrift über den verwundbaren Menschen, Sterben, Tod und Endlichkeit im Horizont einer realistischen Anthropologie. Sie haben in Bochum, Heidelberg und Zürich auch universitäre Lehrerfahrungen gesammelt und waren kirchlich nach Lehr- und Pfarrvikariat zum einen als Studienleiterin am Theologischen Studienhaus Heidelberg aktiv, aber auch von 2018 bis 2022 auf Pfarrstellen in Mannheim und in Pforzheim. 2021 wurden sie außerplanmäßige Professorin in Heidelberg und seit fast 4 Jahren sind sie nun Landesbischöfin der Badischen Landeskirche. Also wir haben heute jemanden da, der Leitung an der obersten Spitze von unseren Kirchen kennt und da die Erfahrung mitbringt. Trotzdem erstmal die gleichen Fragen wie für alle. Was begleitet Sie gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder Podcast? Und warum lässt Sie das gerade nicht los?
Also als Buch lese ich gerade Das Haus am Hang von Alex Kappus. Das ist irgendwie ein ganz heiteres und ganz nettes Buch, um irgendwie mal so auszusteigen. Und wo ich eigentlich auch jeden Tag vorbeischaue, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist dieser großartige Insta-Auftritt von Dio-Kirche in Krefeld. Das ist ein katholischer Priester und seine Pastoralreferentin. Und ich finde, das ist außergewöhnlich gut. Das ist, weil es so authentisch und spirituell tief Kirche zeigt. Und eigentlich hätte ich total Lust, sowas in dieser witzigen Form auch mal zu machen. Aber als Bischöfin ist es zu befürchten, dass es nicht geht.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Borussia Dortmund hören?
Ich muss eigentlich an eine Geschichte denken, die mir vom Jerusalemer Bischof erzählt wurde. Also ich selber denke an Bochum und die Zeit, die ich in Bochum verbracht habe, wissend, dass Bochum und Dortmund nicht das Gleiche ist. Aber ich erinnere mich an diese Geschichte von Bischof Azar, der ja bekennender Bayern-Fan ist und der Besuch bekam von einer Gruppe aus Nordrhein-Westfalen und die irgendwie aus Dortmund kamen und ihn also fragten in Jerusalem, ob er denn wohl wüsste, wo Dortmund ist, in so einem Sound von, das weiß er ja bestimmt nicht, weil irgendwie Deutschland ist groß. Und er hat so einen ganz trockenen, ruhigen Humor und sagte, Dortmund, Dortmund. Und dann haben die also weiter wortreich erklärt, wo nun Dortmund ist. Und dann sagte er in demselben Sound, ist in der Tabelle weit hinter
Bayern. Es ist leider meistens auch wahr.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe Ihr nächster Tag aus?
Wenn alles möglich wäre, dann würde dieser Tag eine Verbindung haben aus Zeit draußen an der frischen Luft. Im Idealfall am Meer. Mhm. Zeit, dass ich mich bewege, dass ich was lese, dass ich in eine schöne alte Kirche einkehre und zur Ruhe komme und dass ich abends ein richtig gutes Glas Wein mit netten Menschen trinke.
Das klingt nach einem tollen Programm.
Mhm. Ja. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem jüngeren Ich zu sprechen, was würden Sie dem raten?
Dem würde ich raten, trau dir mehr zu und frag dich immer danach, ob das alles in Ordnung so ist und ob das gut genug ist, sondern mach einfach.
Dankeschön. Jetzt hatten wir eben schon bei der kurzen Vorstellung, Sie sind Bischöfin. Von Per Steinbrück gibt es den Ausspruch, dass sein Amt als Bundesfinanzminister nicht vergnügungssteuerpflichtig sei. Im Sinne von, es ist anstrengend, es bringt Konflikte mit sich, es ist nicht immer lustig. Wie vergnügungssteuerpflichtig ist es, das Amt der badischen Bischöfin in Zeiten wie diesen, gerade in so großen kirchlichen Umbrüchen, inne zu haben?
Also auf die Schnelle würde man wahrscheinlich auch beim Bischofsamt sagen, es ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ich wusste nicht, dass das von Per Steinbrück ist, das mit dem vergnügungssteuerpflichtig, das ist ja lustig. Aber ich würde sagen, dass es mir dennoch ein großes Vergnügen ist, dieses Amt inne zu haben. Und zwar deswegen, weil ich, als ich mir überlegt habe, stelle ich mich zur Verfügung für eine Kandidatur. Das habe ich mir ja sehr lange überlegt. Und meine Frage war, stelle ich meiner Kirche so viel Zeit meines Lebens oder so viele Jahre mein Leben so in diesem Ausmaß zur Verfügung? Und ich muss sagen, dass ich diese Entscheidung, die am Ende ja dann auch nochmal andere durch die Wahl getroffen haben, aber dass ich mich zur Verfügung gestellt habe, eigentlich nie bereut habe. Deswegen, weil ich schon erlebe, dass das auch ein wirksames Amt ist. Nicht im Sinne, in dem Sinne, dass man von oben nach unten durchregiert. So ist evangelisches Bischofsamt nicht, schon mal gleich gar nicht in Baden. Zum Glück nicht. Ich finde das auch richtig, dass das nicht so ist. Und dennoch erlebe ich ja an vielen Stellen, dass ich die Chance habe, dieser Kirche ein Gesicht zu geben. Und dass das durchaus einen Unterschied macht. Und das ist schon eine sehr befriedigende Erfahrung. Und sozusagen, so wie jede Pfarrerin auch, im Zentrum meines beruflichen Lebens eigentlich das zu haben, was mich persönlich bewegt und damit auch was bewegen zu können, das erfüllt mich schon mit, vielleicht nicht in jedem Moment mit Vergnügen, aber mit Befriedigung und mit Erfüllung durchaus. Und dass dazu natürlich auch Aufgaben oder Momente gehören, wo man die Augen rollt oder wo man denkt, muss das jetzt auch noch sein oder wo Sitzungen endlos lang sind und man denkt, oh, das haben wir jetzt schon dreimal besprochen. Das ist natürlich klar. Und dass unsere Kirche, so wie sie eben strukturiert ist, braucht es heute irgendwie schnelle und agile Formen, die irgendwie mal den Mut haben, was auszuprobieren, leicht und locker. Und wir sind aber eben doch an weiten Stellen immer noch spürbar auch eine Behördenkirche. Und das verlangt jetzt jemandem wie mir schon irgendwie auch viel Geduld ab, das auszuhalten und ja auch irgendwie für beides dann zu stehen. Ja, also das sind die Momente, wo das mit der Vergnügungssteuer tatsächlich ein bisschen in Frage steht. Aber noch bin ich motiviert dabei, was zu verändern oder auch die Bretter zu bohren, die immer noch mal dazu führen, dass wir irgendwann mehr Luft haben im System.
Zu diesen Brettern, die da gebohrt werden müssen, das ist bei uns hier in Bayern nicht anders als in Baden, gehören ja die ganzen Gebäudebedarfsplanungen, die ganzen Stellenplan, Dinge, die man in wiederholten Fassungen ja alle paar Jahre machen muss, um den neuen Verhältnissen auch gerecht zu werden. Das war so etwas, wo wir dachten, na, ob das so vergnügungssteuerpflichtig ist, ist eher zweifelhaft. Aber Sie haben schon angedeutet, es ist kein Machtamt im Sinne von Durchregieren. Aber wie nimmt eine Bischöfin Einfluss auf solche Prozesse und was wäre Ihnen da wichtig, in diese Prozesse auch etwas hineinzugeben und hineinzusprechen?
Also ich sehe meine Aufgabe in alledem eigentlich vor allen Dingen darin, dass ich das insofern geistlich und theologisch begleite, dass ich immer wieder auch sozusagen den theologischen Raum aufmache durch das, was ich sage und wo ich unterwegs bin. Und auch wenn ich bin ja viel auch im Land dann unterwegs, auch in Gemeinden, die eben dann ganz konkret damit konfrontiert sind, dass ihr Gemeindehaus oder ihre Kirche auch auf Dauer nicht finanziert werden kann. Und dann einerseits darin zu ermutigen, zu sagen, Kirche kann immer an unterschiedlichen Orten sein und den Blick dafür zu weiten, dass sie anderswo auf der Welt schon immer auch anders funktioniert unter sehr viel schwierigeren Ressourcenbedingungen und da nichts von der Strahlkraft des Evangeliums flöten geht. Und zugleich erlebe ich auch und sehe es auch als meine Aufgabe immer mal wieder in den Prozessen, die ja versuchen, als strukturierte Prozesse das möglichst flächendeckend überall gleich zu machen, zu sagen, Nee, da, wo an Orten auch was wächst und wo Menschen sich zusammenfinden und sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Initiative gegründet, was mit uns aus unseren Gebäuden werden kann, dann auch nochmal hier auch innerhalb der zuständigen Abteilung zu sagen, lasst den Raum für Mögliches offen und rechnet damit, dass auch noch was wächst. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil auch die Verwaltung ja das so begleiten muss, dass es nachhaltig ist, also auch wirklich ökonomisch nachhaltig, auch sich in Dauer, was sich das noch leisten kann. Aber ich sehe eigentlich meine Aufgabe darin, in alle Richtungen auch die Räume dafür offen zu halten, zu sagen, es hängt das Heil der Welt und das Heil der Kirche nicht an unseren Formen und Gebäuden, und gleichzeitig ernst zu machen damit, dass die Räume nicht egal sind. Gerade die Kirchenräume sind nicht egal. Da war für mich wirklich, und das war noch nicht mal ein Kirchenraum, ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo mir wirklich auch die Augen dafür nochmal aufgegangen sind. Ich habe in Bethel angefangen zu studieren. Und als ich irgendwann vor ein paar Jahren mal wieder in Bethel war und gesehen habe, dass sie das Wohnheim, in dem ich am Anfang wohnte, dass das abgerissen war. Es war nur ein Wohnheim. Ja. Und es hat mir echt was getan. Und ich dachte, ja, und wir reden über Kirchen und über Gemeindehäuser, wo ja sich nochmal ganz anders geistliches Leben drin vollzieht. Das sollten wir, glaube ich, an vielen Stellen schon auch ernst nehmen, bei aller Leichtfüßigkeit, die sagt, Kirche kann überall sein, auch im Zelt. So, aber und das immer mal wieder, also so gegen diese ganz schnellen Schwarz-Weiß, richtig falsch, wer ist schnell, wer ist langsam, Rhetoriken ein bisschen dagegen zu steuern. Und manchmal muss ich als Bischöfin in die Richtung eher ermutigen, zu sagen, komm, also es geht auch alles ganz anders, haben wir doch spätestens in Corona alle gelernt. Oder an anderer Stelle zu sagen, werft die Sachen nicht alle zu schnell aus dem Fenster, es ist auch gut, dass es sie so lang gab. Und das ist in der einen Situation ist das eine dran und in der anderen das andere, aber die Räume weit halten, das ist, finde ich, meine geistliche Aufgabe.
Würden Sie sagen, das ist auch etwas, was die Badische Landeskirche ausmacht, diese weiten Räume zu halten, also versuchen, das auszubalancieren, zu sagen, da versuchen wir jetzt etwas Wertvolles zu erhalten und an anderer Stelle auch zu sagen, okay, das war gut, dass es das gab und jetzt sagen wir schmerzhaft auf Wiedersehen.
Also ich würde schon sagen, dass unsere Kirche, die hat ja eine angenehme Größe, sodass wir uns schon auch leisten können, dass es individuelle Wege geben kann. Und auch die Frage, wie mit den Gebäuden umgegangen wird, wird ja im Detail im Bezirk und nicht auf der landeskirchlichen Ebene entschieden. Also sie haben sozusagen bis Ende letzten Jahres musste jeder Bezirk seine Gebäude beampeln unter der Perspektive, was wird auf Dauer auch zentral finanziert, was wird auf Dauer nicht mehr finanziert und wo wissen wir es noch nicht so genau. Es ist dann gelb, ja. Jetzt mal unabhängig davon, dass es mit so einer Ampel auch ein bisschen ein unglückliches Symbol ist, würde ich schon sagen, dass das in der Verantwortung auch der Bezirke liegt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist schon ein Spezifikum in Baden und dass es eher nochmal einen leichten und weiten Blick gibt, wahrscheinlich auch. Also da macht sich, glaube ich, so die badische Liberalität auf eine gute Weise auch spürbar.
Direkt eine Rückfrage. Sie haben gesagt, die Badische Landeskirche hat eine angenehme Größe. Für alle, die die Badische Landeskirche jetzt nicht so gut kennen wie Sie oder Kaya, du arbeitest da ja auch. Was heißt angenehme Größe?
Also Kirchenmitglieder sind es fast noch 1 Million. 700 Pfarrstellen. Mit Quadratkilometern bin ich nicht so gut. Aber es geht vom Wertheim bis an den Bodensee, so der Streifen am Rhein entlang. Halb so groß wie Württemberg und das heißt, es ist eine Größe, die ist so, dass wir jetzt keine kleine Landeskirche sind im engeren Sinne. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht so richtig vom Überleben überlebensbedroht, aber wir sind eben so klein, dass man sich kennt. Ich kann als Bischöfin, egal in welche Ecke meiner Landeskirche, an einem Tag hin und her fahren. Das sind im Maximalfall, also von Karlsruhe an Bodensee oder nach Wertheim hoch, sind es dann schon knapp 3 Stunden, aber das kann man auch für eine Sitzung machen, hin und her. Und das meine ich mit angenehmer Größe. Ja. Das ist anderswo schwieriger. Ja. Mhm.
Ja. Größe ist ein anderes Thema, auch bei den Strukturreformen, durch die die Landeskirchen gerade gehen. Das, was mir auffällt, wenn ich in verschiedene Landeskirchen schaue, ist, dass die Zielgrößen für regionale Gemeinden und Verbünde immer größer werden. Also man geht hier in Bayern, das ist unser nächster Schritt, von 8.500 Gemeindegliedern pro Regionalgemeinde aus. So der Spitzenreiter in Deutschland ist, glaube ich, im Augenblick Braunschweig mit den 40.000, die mal bedacht worden sind. Wie sehen Sie das für die Badische Kirche? Wo wird das Ihrer Meinung nach hingehen? Und wie kann eine Glaubensgemeinschaft auch lokal noch lebendig bleiben, wenn das so großgezogen wird?
Also wir haben, bei uns ist ja das Modell, sogenannte Kooperationsräume zu bilden mit unterschiedlich, da haben die konkret die sich dann verbindenden Gemeinden irgendwie unterschiedliche Optionen, wie eng sie zusammenarbeiten wollen, also ob sie fusionieren, das ist sozusagen die intensivste Form, einen Kooperationsraum zu bilden, oder ob sie ein lockerer Verbund sind. Perspektivisch wird es sicher eher auf Fusionen rauslaufen, weil man auch dann ja nur eine Effizienzsteigerung in gewisser Weise hat. Aber da stellt sich genau die Frage. Und für mich wird eigentlich immer deutlicher, dass man nochmal unterscheiden muss, wo gibt es die Orte der Beheimatung und den Lokalbereich, an dem ich mich zu Hause fühlen kann und an dem ich sozusagen auch verwurzelt bin. Der wird nicht eine bestimmte Größe überschreiten können. Und welche Struktur braucht es, um das zu organisieren? Und ich bin geneigt, inzwischen davon überzeugt zu sein, dass die Struktur durchaus größer sein kann. Und in dieser Struktur gibt es verschiedene Identifikationsorte, Identifikationspersonen, Identifikationsorte oder Räume, das ist ja für unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich ist. Also für die einen ist es wirklich ein geografischer Ort, eine Kirche oder ein Gemeindehaus oder ein Quartier, ein Sozialraum. Und für die anderen ist es eher eine Person, wenn es, was wir immer ja schon hatten bei Personalgemeinden, oder eine Art der Arbeit. Und ich glaube, dass man das eigentlich nebeneinander denken muss. Denn ich glaube schon, dass unsere Stärke als Kirche ist und bleibt der unmittelbare persönliche Kontakt zu Menschen. Und wenn ich jetzt erstmal sozusagen höre, es sind riesig große Einheiten, das ist ja auch das, was uns unsere katholischen Geschwister erzählen, ja, es sind große Einheiten, dann ist ja die Sorge und manchmal ja auch durchaus die berechtigte Sorge, dass da irgendwie eine größere Anonymität einzieht oder dass jetzt die Personen, die da haupt- oder ehrenamtlich verantwortlich sind, das gar nicht mehr sozusagen bedienen, erfassen können. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja. Und das kann man, glaube ich, nicht so pauschal an einer Zahl festmachen, aber wichtig wird sein, dass die Identifikationsorte profiliert bleiben dürfen, auch wenn die Struktur großräumiger wird.
Sehen Sie da auch eine Veränderung in dem Berufsprofil von den Pfarrpersonen? Also zum einen gibt es aktuell und perspektivisch vielleicht weniger Nachwuchs, und dann ändert sich die Struktur, ändert sich damit auch das Aufgabenprofil? Und wenn ja, wie? Und gibt es da in Baden was Besonderes, was woanders nicht gibt? Wie halten Sie das?
Also ich bin ja intensiv mit den jungen Kolleginnen und Kollegen unterwegs auf dem Weg hin zur Ordination. Habe ich immer den Luxus, mit denen 4 Tage auf Ordinationsrüste, wie das hier heißt, zu sein. Das sind immer wirklich 4 schöne Tage im Jahr oder 8. Ich mache das ja 2-mal im Jahr. Und ich nehme deutlich wahr, dass natürlich ändert sich der Blick auf den Beruf. Einerseits durch die Ausbildung, aber auch dadurch, mit welchem Blick die jungen Kolleginnen und Kollegen in diesen Beruf gehen, der eine deutlich stärkere Lust, bei den meisten jedenfalls, eine deutlich stärkere Lust an Teamarbeit, an Zusammenarbeit, an eigener Schwerpunktsetzung auch ist. Und ich manchmal erlebe dann eher noch mal den Finger draufzulegen, den ich immer noch wichtig finde fürs Pfarramt, dass es eben auch nur in Grenzen ein wirklich spezialisierter Beruf ist, sondern der große Schatz dieses Amtes ist, dass es so so ein umfassendes Profil hat und in dem ich mir dann die Freiheit nehmen kann, eigene Akzente zu setzen. Und ich glaube, dass die Herausforderung, je weniger Personal, hauptamtliches Personal wir haben, ehrenamtlich jetzt eigentlich auch, aber da würde ich nicht von Personal reden. Je weniger Menschen wir haben, die mit dem Hauptteil ihres Berufslebens für diese Kirche stehen, umso wichtiger ist es, dass diese sprachfähig und ausstrahlungsstark sind. Und das ist natürlich eine Spannung bei wachsenden Aufgaben. Ich glaube, es war immer schon so, Das ist entscheidender. Wem bin ich in meiner Biografie begegnet, an Pfarrpersonen, an VertreterInnen der Kirche? Aber ich glaube, dass das jetzt noch stärker so ist. Also wenn Menschen weniger selbstverständlich mit der Institution zu tun haben, dann wird sich an der Begegnung mit den konkreten Menschen, die für diese Institution stehen, oder mit der einen Person, der ich dann erstmal begegne im Religionsunterricht, in der Gemeinde, bei einem Pop-up-Angebot oder wo auch immer, Gottesdienst, mehr entscheiden. Und deswegen ist, glaube ich, paradoxerweise die Herausforderung daran noch größer geworden, da überzeugend aufzutreten und das aber gleichzeitig so zu tun, dass die geistliche Haltung doch immer davon geprägt sein muss, dass nicht ich, weder ich als Bischöfin noch jede einzelne Person, die für diese Kirche steht, am Ende die ist, die die Kirche rettet, sondern das bezeuge, dass es ein anderer tut. Also ich gebe alle meine Kraft und Energie da rein, es bestmöglich zu machen, und wir müssen professionell agieren. Dürfen da nicht schlampig werden und uns gleichzeitig nicht unter irgendeine neue Form von Leistungsdruck setzen, die eigentlich unserem Inhalt, dem Inhalt unseres Glaubens und unserer Botschaft zuwiderläuft. Und das Profil wird, glaube mehr, dass es mehr Spezialisierung geben wird, aber das hat auch Grenzen.
Wenn Sie diese, 4 Tage mit denen verbringen, gibt es da was Ihnen besonders wichtig ist, den mit auf den Weg zu geben?
Naja, die Tage beschreiten immer so einen Weg. Also es geht tatsächlich am Anfang damit los. Das ist auch schon irgendwie immer hier so gewesen. Das war schon bei meiner Ordinationsrüste so, dass sie sich erstmal nochmal intensiv damit beschäftigen, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, wo ich jetzt bin. Also so wie sah mein Glaubensweg und mein Lebensweg bisher aus. Das empfinde ich immer als einen großen Schatz, das auch von den jungen Kolleginnen und Kollegen überhaupt zu hören und zu teilen. Und dann auch in Einzelgesprächen, die ich mit denen habe, auch nochmal vertiefen zu können. Was ich denen versuche mitzugeben, also im Zentrum steht dann auch die Vorbereitung der Ordination, aber ist so diese Doppelperspektive auf, übernehmt ein verantwortungsvolles Amt und ein großes Amt, und das trägt euch aber auch. Also als ich in Leipzig studiert habe und die Jahre danach, habe ich Freizeiten mit dem Thomanerchor begleitet. Und bei denen gab es immer den Spruch, wir sind nichts Besonderes, aber wir tun etwas Besonderes. Und ich finde, dass das eigentlich auch für evangelische Pfarrpersonen gilt. Schön. Und damit geht für mich in meiner eigenen Haltung, und wenn Sie davon ein bisschen was merken und mitnehmen, finde ich das gut, einher, dass jede Person, die diese Aufgabe wahrnimmt, auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit das bitte auch ausfüllen kann und darf. Also, dass man nicht irgendeinem Klischee entsprechen muss, um irgendwie gute Pfarrerin oder Pfarrer zu sein, und sich aber gleichzeitig auch bewusst sein muss, davon bleibe ich irgendwie überzeugt, dass ich also den Talar zwar innerlich durchaus auch ausziehen soll, und trotzdem damit rechnen muss, dass ich im Supermarkt eben auch als die Pfarrerin angesprochen werde, auch wenn ich eigentlich gerade eben eigentlich nur einkaufen gehen will. Ja. Und dazu ein reflektiertes Verhältnis zu entwickeln, da habe ich es als Kind eines 100-Einwohner-Dorfes, glaube ich, einfacher, weil ich irgendwie weiß, dass man irgendwie immer unter Beobachtung ist. Und das ist die Situation von Pfarrpersonen auch. Und damit irgendwie gelassen umzugehen und sich nicht unter den Druck zu setzen, ich muss jetzt irgendwelchen Bildern entsprechen, damit ich das gut mache. Die Leichtigkeit versuche ich denen bei aller Verantwortung, die sie haben, eben auch zu vermitteln und zu sagen, ihr könnt auch was ausprobieren. Baut mal drauf, dass die Leute euch Vertrauen entgegenbringen. Und dass es durchaus auch eine Stärke ist, wenn man Menschen eine Chance gibt zu verstehen, warum bestimmte Dinge gehen und warum sie auch nicht gehen. Und dann verstehen sie das in der Regel auch. Und dass ich nicht allen Erwartungen entsprechen muss. Ich glaube, eine wesentliche Kompetenz in diesem Beruf ist sozialverträglich enttäuschen.
Ja, finde ich gut. Sich zu fragen, wen bin ich bereit zu enttäuschen? Und da dann frohen Mutes und
gelassen.
Frohen Mutes, gelassen, genau. Danke, Michael. Gelassen vorwärts zu gehen.
Angesichts der Personalfragen, vor der die Landeskirchen stehen, ist mancherorts stärker als früher von der Idee einer Ehrenamtskirche die Rede. Und Ich muss manchmal denken, so ein bisschen dran denken, man hat dieses Buch von Rudolf Bohren, das er 1960 geschrieben hat, über die missionarische Chance der Kasualien, immer so ein bisschen belächelt, weil man dachte, naja, lieber Bohren, das ist ja eine nette Idee, dass die Ehrenamtlichen die Kasualien übernehmen, aber das wird bei uns nie passieren, das ist völlig undenkbar. Muss man solche Ideen wieder rausholen oder würden Sie immer noch sagen, es gibt Dinge, die nun tatsächlich so mit dem Bildungsweg einer Pfarrperson und mit der besonderen Berufung zu dem Dienst, den sie hat, zusammenhängen, dass man das lieber nicht weiter überlegen sollte?
Naja, ich glaube, dass wir immer schon die Kirche sind, eigentlich, aber es verstärkt sich, die von stark von Ehrenamtlichen getragen wird. Die Mehrheit in unseren Synoden sind Ehrenamtliche, die unsere Kirche leiten. Das ist an sich ja nicht neu. Also ich weiß schon, dass Sie das wahrscheinlich gerade nicht gemeint haben, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, wir haben, glaube ich, eher über Corona vor allen Dingen so eine Pfarrzentriertheit uns plötzlich eingehandelt, die was damit zu tun hat, dass, das habe ich als Gemeindepfarrerin in der Zeit auch erlebt, dass an vielen Stellen gerade die Ehrenamtlichen vor lauter Verunsicherung auch weggebrochen sind oder sich weggeduckt haben oder irgendwie nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollen, bei allem, wo es auch oft ehrenamtliches Engagement gab. Ich glaube, dass wir haben bei uns einen Bezirk, der sehr stark auf diesen Gedanken hat, Gesichter der evangelischen Kirche. Also gerade es ist ein ländlicher Bezirk, die sagen, in jedem Dorf muss es eigentlich ein Gesicht der evangelischen Kirche geben, auch wenn es da keine Pfarrperson oder keine sonstigen hauptamtlichen DiakonInnen oder so gibt. Aber die Frage ist, wer wird zum Neujahrsempfang vom Bürgermeister eingeladen? Und dann auch zu wissen, da gibt es dann sozusagen jemanden, der oder die das auch mit einem bestimmten Mandat auch macht und machen darf. Das finde ich eigentlich eine charmante Idee. Und dann ist der andere Blick darauf nochmal die Frage, wozu sind in besonderer Weise die qualifiziert, die Ausbildung haben, die Theologie studiert haben, die Vikariat gemacht haben, die irgendwie nochmal Theologie zu ihrem Beruf machen und gemacht haben. Und das finde ich schon, da gehöre ich schon zu denen, die sagen, da dürfen wir eigentlich nicht an der Qualität Abstriche machen. Dann müssen aber die, die das machen, auch die Freiheit haben, diese Dinge, die nur sie vielleicht machen können, und zwar nicht, weil sie nur aus geistlicher Sicht die sind, das stimmt ja gar nicht. Ja? Da haben wir das allgemeine Priestertum aller Getauften. Aber die Pointe beim allgemeinen Priestertum aller Getauften ist die Qualifikationsunterscheidung. Es werden dann aufgrund ihrer Qualifikation Einzelne ordiniert zum Amt. Und diesen Blick zu behalten, glaube ich, ja, wofür braucht es diese Qualifikation und wie kann die dann zum Strahlen gebracht werden? Und wo haben dann Menschen, die dieses Studium gemacht haben im Hauptamt, auch die Aufgabe, Ehrenamtliche zu unterstützen, zu vernetzen, zu befähigen, zu ermutigen und zu empowern? Das wird auf jeden Fall auf uns noch weiter zukommen. In unserer Landeskirche gibt es an verschiedenen Stellen Arbeitsgruppen in Bezirken, auch engagierte Dekaninnen und Dekane oder Ehrenamtliche, meistens dann auch zusammen, die sagen, so, jetzt gibt es in dem Dorf X, für dieses Dorf X, keine Pfarrperson mehr. Wir wollen aber trotzdem, dass jeden Sonntag Gottesdienst in dieser Kirche gefeiert wird. Wie können wir das ermöglichen? Und da, das ist, finde ich, gerade eine ziemlich spannende Frage, weil wir ja, also wir haben ja mit den Prädikantinnen und Prädikanten auch einen geordneten Beauftragungsweg hin für die öffentliche Wortverkündigung. Das finde ich auch richtig, dass das geordnet ist und bleibt. Und zugleich ist jeder Christenmensch dazu befähigt und sozusagen eigentlich gestärkt, auch also zu beten, Andacht zu feiern und die Bibel zu lesen. Und das irgendwie so zu begleiten oder auch in Form zu gießen, wo das irgendwie gut geht. Denn ich sage jetzt mal, was ja zwei Extremformen, die eine Extremform wäre ja zu sagen, das ist überhaupt gar nicht erlaubt und da dürfen nur ordinierte oder beauftragte Personen, DiakonInnen, Pfarrerinnen oder Prädikantinnen Gottesdienste halten und sonst findet da halt bitte nichts statt, selbst wenn sich da 10 Leute treffen, die sagen, wir würden aber jetzt gerne gemeinsam beten. Dafür muss es eine Alternativmöglichkeit geben. Und auf der anderen Seite ist das Amt der öffentlichen Wortverkündigung das Amt der öffentlichen Wortverkündigung. Und die Personen haben eine hohe Verantwortung, weil sie das Evangelium bezeugen, aber eben auch für die Kirche sprechen. Und dafür muss es auch eine Qualifikation geben. Also da sind wir an verschiedenen Stellen dran unter der Perspektive, wie kann man das gut ermöglichen, dass verantwortet das auch gelebt werden kann. Und das wird mit sich bringen, natürlich in stärkere Sichtbarkeit auch in diesen Bereichen vom Ehrenamt. Ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass Ehrenamtliche zu Lückenbüßern für nicht mehr vorhandene Hauptamtliche werden, sondern dass sie die Stärken, die sie haben, und die Perspektiven in dieser Kirche fruchtbar machen und es ein gutes Miteinander gibt von Haupt- und Ehrenamtlichen.
Ich habe mal auf Ihrer Homepage ein bisschen mich hier umgetan und geschaut, was sind eigentlich genau die Aufgaben der Bischöfin in Karlsruhe. Und da war auch der Satz dabei, es gehöre dazu, das geschwisterliche Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen zu fördern. Wie muss ich mir das vorstellen?
Mutti, das ist ein Satz aus der Grundordnung. Also was es heißt, aus meiner Sicht, ist tatsächlich die, also das eine sind ja die Synode, die Gremien, die Synoden, Bezirkssynoden, Landessynode und so weiter, in denen ich unterwegs bin. Und das andere, und das ist vielleicht das Entscheidendere, ich glaube, also das Badische Bischofsamt ist in besonderer Weise ja vor allen Dingen ein repräsentatives, prägendes, orientierendes Amt, eben keins mit jetzt Durchgriffsmacht. Das heißt aber auch, dass ich schon darauf hoffe, dass es mir gelingt, hier Unterhaltungen zu prägen. Und das gilt auch für das geschwisterliche Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen. Ja, also ich leite den Landeskirchenrat, das ist natürlich wieder ein Gremium, aber der Landeskirchenrat bei uns ist das Gremium, was sich einmal im Monat trifft, was das Kollegium, also die Oberkirchenräte und Rätinnen, plus eine größere Gruppe von Synodalen umfasst und was sozusagen die Geschäfte der Synode führt und auch Gesetze verabschieden kann, während die Synode gerade nicht tagt. Und das ist ein Gremium, in dem es gerade eigentlich immer darum geht, die Stärken der dort versammelten Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen, die da drin sind, irgendwie auf Augenhöhe miteinander verantwortlich Kirche leiten zu lassen. Das ist ein Ort, wo es sich zeigt, ob das gelingt oder nicht gelingt, dass es geschwisterlich ist. Geschwisterlich heißt, sich ernst zu nehmen. Ja.
Ich habe eine Frage zu Ihrem Aufgabenprofil. Sie haben gesagt, dass Sie als Pfarrerin gearbeitet haben. Jetzt sind Sie als Bischöfin tätig. Das, was Sie erzählen, und wir stellen ja auch Fragen in diese Richtung, das klingt sehr konzeptionell, dass Sie mit Menschen überlegen, wie können wir Strukturen ändern, dass sie möglichst dienlich sind für alle unsere Kirchenmitglieder. Finden Sie da noch Zeit oder ist da Zeit eingeplant in Ihrem Aufgabenprofil für pfarramtliche Tätigkeiten? Also predigen Sie noch? Taufen, Beerdigung, ist sowas überhaupt noch Thema bei Ihnen oder ist das alles jetzt schon lange weg bei Ihnen vom Schreibtisch?
Nein, das ist ein geistliches Leitungsamt und ich halte natürlich total viele Gottesdienste, Land auf, Land ab, also in normalen Zeiten, also eigentlich fast jedes Wochenende, manchmal auch mehrere pro Wochenende. Und zwar ganz unterschiedlicher Art. Also das eine sind so Sachen wie Ordination, also ich ordiniere zweimal im Jahr jungen KollegInnen, ich verabschiede DekanInnen und ich führe DekanInnen ein und manchmal auch Oberkirchenräte und Oberkirchenrätinnen und Prälaten. Aber ich werde natürlich auch einfach eingeladen zu Gottesdiensten, weil irgendwo ein Jubiläum ist oder weil neulich war ich in meiner Heimatregion. Da war 1000 Jahre Tottnau, das ist ein kleiner Ort im Schwarzwald, der primär katholisch ist. Aber die evangelische Gemeinde hat sich überlegt, es wäre doch schön, es gäbe da auch einen Gottesdienst. Und dann habe ich da im Advent einen Gottesdienst gehalten in einer Schwarzwälder Dorfkirche. Da waren natürlich sicher mehr als sonst da waren, aber mehr als 50 waren es nicht. Ja, so. Also das heißt, ich habe schon auch, also ich, es bleibt, eine, oder es ist, glaube ich, eine besondere Aufgabe in diesem Amt, den Blick dafür nicht zu verlieren, wie herausfordernd so alltagsgottesdienstliches Leben ist manchmal und wie überschaubar mitunter da die Zahlen sind. Aber Gottesdienst, weil das, wenn die Bischöfin kommt, kommen dann doch nochmal drei mehr. So ist man ja dann doch ein bisschen neugierig. Oder es sind eben manchmal oder oft auch besondere Anlässe, was dann eben Leute auch lockt zu kommen. Aber nimmt einen großen Teil ein. Das sind sozusagen die sonntäglichen Gottesdienste. Ich habe ja hier es ist so, dass in Karlsruhe die Stadtkirche ist traditionell die Bischofskirche. Da habe ich auch gelegentlich, also ich schaffe es so ungefähr 6-mal im Jahr, Auch ganz normal einfach Gottesdienst, also nicht huhu, die Bischöfin kommt, sondern es ist also immer am ersten Weihnachtsfeiertag, gut, das ist aufgrund des Kirchenjahres ein besonderer Tag und irgendwann meistens an Karfreitag oder Ostern und aber sonst auch an normalen Sonntagen, ja, wo ich dann auch wirklich den ganzen Gottesdienst halte, so. Und das mache ich eigentlich wirklich gerne. Und dazu kommen dann noch allerlei Gelegenheiten, wo ich Andachten halte oder geistliche Impulse, nach geistlichen Impulsen gefragt werde. Das spielt schon auch eine große Rolle. Also Sie haben jetzt natürlich viel nach diesen Kirchenentwicklungsthemen gefragt, wo das ein wesentlicher Punkt ist. Aber es ist nur ein Teil dieses Amtes. Ja, das würde ich schon sagen. Und auch so die... Jetzt haben Sie mich nach Taufen und so gefragt. Getauft habe ich als Bischöfin, glaube ich, noch nicht, leider. Beerdigt schon gelegentlich. Aber natürlich hat man insgesamt weniger, also Kasualien ist das, was ich am wenigsten habe. Also diese klassischen Kasualien, Ordination ist auch eine Kasualie. Aber jetzt Taufe, Trauung, Beerdigung habe ich sehr viel weniger als früher. Und bei den Beerdigungen sind es dann halt, dann ist es einmal der Markgraf von Baden und Wolfgang Schäuble gewesen. Ja, das sind natürlich dann irgendwie herausgehobene Persönlichkeiten, wo sich die Familie oder die Verstorbenen gewünscht haben, dass ich das dann mache. Oder auch ein Dekan in Ruhe, der früher mein Gemeindeglied war in Pforzheim und dem ich das schon lange versprochen hatte und so. Das mache ich dann schon, wenn es irgendwie geht, weil für mich das eigentlich ein Kern auch meines geistlichen Berufes ist. Ja.
Und es ist sehr gut dokumentiert auf der Homepage, da kann man auch Predigten dann nachlesen. Ich bin da reingegangen, fand das sehr spannend, gerade weil ich dann las, Wolfgang Schäuble, oh, das muss ich mir angucken, weil das ja auch eine herausfordernde Aufgabe dann ist, so einen wichtigen Menschen des politischen Lebens auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Ja, und ja, irgendwie schon. Und oft, also ich wusste das nicht, dass er sich das gewünscht hatte. Und zugleich habe ich dann gemerkt, dass es war ja in Weihnachtsferien, dann kam der Anruf, ob ich das machen würde. Und dann habe ich das aber auch nicht anders vorbereitet als jede andere Beerdigung auch. Mhm. Und ich glaube, also ich fairerweise muss ich dazu sagen, dass mich da in gewisser Weise sehr entlastet hat, dass ich vor ein paar Jahren in meiner Pforzheimer Zeit habe ich einen Schulkamerad von Wolfgang Schäuble beerdigt. Das wusste ich damals nicht, dass es ein Schulkamerad ist. Das habe ich in dem Moment erfahren, als die Sicherheitsleute vor der Kirche standen und gesagt haben, wo darf denn Herr Schäuble sitzen? Und da hatte ich schon Blutdruck, ja? Mhm. Und dann habe ich ihn dann später irgendwie bei meiner Einführung, weil er ja einfach aus der Ortenau kommt, also aus Baden, ich hatte zwei Begegnungen mit ihm, als ich dann Bischöfin war. Und wir haben uns jeweils erinnert an diese Beerdigung. Und als ich dann von der Familie kontaktiert wurde und erfahren habe, dass er sich das gewünscht hat, dass ich seine Beerdigung mache, dann wusste ich, okay, der war bei der anderen Beerdigung und die war offensichtlich, war die so, dass er fand, das will er auch so haben, ja. Mhm. Und das hat mich total entlastet, weil ich dann, und das am Ende, die ist ja sehr gut bei allen möglichen angekommen, ich werde da heute noch drauf angesprochen, ich glaube gerade deswegen, weil ich sie so zugewandt und menschlich gemacht habe, wie ich jede andere Beerdigung auch gemacht habe und eben nicht natürlich war es irgendwie ein bisschen aufregend dann, aber am Ende habe ich das gemacht wie immer. Und das war, glaube ich, genau die Stärke. Also man muss nicht immer das inszenatorische Feuerwerk abspielen, sondern die Arbeit einfach gut machen, der Person und der Sache angemessen, wenn es um Kasualien geht. Und das ist das Überzeugendste.
Sie hatten eben schon mal bei dem, wenn man eine Person aus einem 100-Einwohner-Dorf ist, dann kennt man das, unter Beobachtung zu stehen. Als Pfarrperson kennt man es auch. Ich glaube, als Bischöfin steht man noch weit mehr unter Beobachtung, weil ja noch mehr Augen auf Sie gerichtet sind. Wie halten Sie das für sich selber in einer guten Waage? Was sind so, ja, was man vielleicht auch als Pfarrperson in kleinerem Maße übertragen kann? Wie haben Sie für sich einen Ausgleich? Wie, ja, schaffen Sie das, mit diesem Blick auch umzugehen?
Also ich empfinde das eigentlich im Alltag nicht als belastend, weil es gibt ja auch Vorteile der Säkularisierung. Es ist ja nicht so, dass ich durch Karlsruhe laufe und immer irgendwie alle sich umdrehen. So berühmt ist die badische Bischöfin schon lange nicht mehr. Ja? Also falls es denn jemals so war, dass alle denken, oh, ist sie das? So. Gibt natürlich mal so eine Situation, aber das ist selten. So, das ist das eine. Aber was natürlich schon ein Punkt ist, und das merke ich, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, wo es dann wirklich definitiv nicht so ist, man weiß es halt natürlich immer nicht. Und wenn ich jetzt mit jemandem irgendwo in der Kneipe bin oder so, ich weiß ja nicht, wer mich erkennt und wer mich nicht erkennt. Und das finde ich anstrengender, als wenn ich irgendwo bin, wo alle wissen, wer ich bin und wo ich auch weiß, ich bin jetzt hier in der Funktion und so. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe für mich entschieden, dass also aus der Reihe auch eine Bischöfin ist ein Mensch. Es auch nicht schlimm ist, wenn Menschen mich irgendwo sehen, wo man jetzt Bischöfin vielleicht nicht erwartet bei irgendeinem, was weiß ich, Konzert oder Festival oder sonst was. Ich merke im Urlaub, wenn ich wirklich einfach nur ich bin, so, dass es dann doch offensichtlich anstrengender ist, als ich mir es im Alltag eingestehe. Ja, also, aber ich glaube mal, ich komme da nur, also dieses subtil beobachtet oder nicht beobachtet werden, das ist so eine Spannungslage, was ich eher herausfordernd finde und was einfach eine, also, ja, eine Anstrengung ist in diesem Amt, das gilt für politische Ämter noch viel mehr, ist, dass es so ein Nebeneinander gibt von, also einerseits ist es ja ein sehr einsames Amt. Also der Anteil von Menschen, die noch wirklich ehrlich, offen, ohne entweder Absichten, Agenda oder irgendwie der Sorge, sie dürften nicht offen reden, mit einem sprechen, dieser Anteil von Menschen wird sehr überschaubar.
Spannend.
Und das ist ab dem Moment so gewesen, als ich gewählt war. Da war ich ja noch gar nicht im Amt. Also da hatte ich sowohl, da habe ich, ja, haben mir ja dann viele geschrieben und da gab es drei Varianten. Es gab die eine Variante von Menschen, die ich aus dem Studium irgendwie kenne, die also plötzlich jetzt fanden, wir sind ja schon immer die dicksten Freunde gewesen. Es gab Leute, mit denen ich lange auch schon befreundet und unterwegs war in dieser Kirche, also kollegial auch unterwegs war, die plötzlich von einem Moment auf den anderen total befangen waren und nie, also sozusagen das andere Extrem. Und dann gibt es zum Glück auch die anderen, für die das klar sehen. Und ich sage oft, ich bin eigentlich viel mehr darauf angewiesen, dass Leute wissen, mit wem haben sie es gerade zu tun. Haben sie gerade mit der Bischöfin zu tun oder mit Heike? Und der Anteil von Menschen, der wird sehr klein. Und das kann ich ja nur zum Teil steuern, weil es ja natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich ja trotz allem eben halt auch dieses Amt habe. Und das ist die eine Seite. Und die andere, die ja damit einhergeht, ist, dass man als Person des öffentlichen Lebens ja in so einer weiteren Öffentlichkeit, ob das jetzt Social Media ist oder auch Leute, die Post schreiben oder Mails schreiben, die im Prinzip ja vergessen, dass das auch ein Mensch ist, der das liest. Also irgendwelche gehässigen Mails oder gehässigen Posts oder Kommentare bei Social Media, die schüttle ich ja auch nicht einfach ab. Aber das, ich meine, da müssen Politiker und Politikerinnen noch viel, viel mehr ertragen. Aber man ist eben schon auch die Projektionsfläche für alles, was Leute mal so, also es ist, mal so irgendwie an Frust loswerden wollen über die Kirche, der ja auch oft begründet ist, aber nicht für alles bin ich persönlich verantwortlich. So, und das ist schon, damit muss man eben auch dann umgehen. Ja.
Wir sind mit der Zeit fast schon durch, aber ich würde es mir nicht verzeihen, nicht ein Thema noch angesprochen zu haben. Ich fand das total spannend, Ihre Dissertation, mit der Sie sich mit der Rolle von Religion und Kirche in den Neuanfängen nach 1945 befasst haben. Nun war damals vielleicht auch die Rolle von Kirche noch ein bisschen stärker. Wie würde die Arbeit heute aussehen? Also was kann Kirche beitragen angesichts von sich radikalisierenden politischen Debatten, von Rechtsdrang und von schwierigen Problemen im Umgang mit geflüchteten Menschen und vielen anderen Themen, wo ich mich frage, kann man das noch so sagen? Die evangelische Kirche spielt hier eine prägende Rolle oder kann das mindestens spielen? Und wie würden Sie das angehen?
Also das Spannende, also ich habe mich ja bin auf dieses Thema gekommen, eigentlich wegen meiner Leipzig-Zeit und der Beobachtung und der Wahrnehmung davon, dass Kirche irgendwie total wichtig war für die Demokratie in Ostdeutschland. Und dann so die Verkettung von 3 bis 4 Zufallsbegegnungen, die dann sagen, Mensch, eigentlich in der amerikanischen Besatzungspolitik waren die haben total viel Hoffnung gesetzt in die evangelische Kirche hin zur Demokratisierung. So, und dann habe ich ja mich gefragt, welche inhaltlichen Punkte waren das? Und da gibt's, glaube ich, Sachen, die sind auch für heute relevant. Das war ja seinerzeit direkt nach dem Krieg nicht so, dass aus der Sicht jetzt der Besatzungsmächte die Kirche irgendwie die Großinstitution war, die sie dann in den 50er, 60er Jahren wieder war, sondern die haben sich ja gefragt, wo können wir jetzt eigentlich nochmal anknüpfen, um eine pluralismusfähige Gesellschaft zu gestalten. Und die Basis meiner Arbeit waren Dokumente aus der Besatzungsabteilung. Und da gab es so ein paar Punkte, die ich für heute noch relevant finde. Das eine war, dass sie gesagt haben, in ihrer Diagnose, was hilft gegen Totalitarismus, da braucht es irgendwie, es gibt so eine Formulierung irgendwie, die Kirche basiert auf einer Botschaft mit einem revolutionären Klang in sich. Das war christologisch begründet, ja, zu sagen, in der Mitte steht das Kreuz und die Hoffnung auf Überwindung des Todes. Und das fördert eigentlich alle, also ist ein Gegengewicht gegen alle totalitären, auf Einheit getrimmten Gesellschaftskonzepte. Mhm. Dann war ein ganz starker Punkt da drin, in den verschiedenen Dokumenten zu sagen, das Familienbild oder das vor allen Dingen das Frauenbild muss sich ändern. Ja, die haben sehr klar und präzise beschrieben, wie sozusagen diese, was sie in den 20er, 30er Jahren wahrgenommen haben, dass es in diesen Sozialformen schon losgeht, ob Menschen erleben, dass alle gleiche Rechte haben. Wenn man sich dann klar macht, dass es parallel dazu im Prinzip in den USA noch Apartheid gab, ja, ist es natürlich irgendwie verrückt. Aber das, was sie denn der deutschen Gesellschaft ins Stammbuch geschrieben haben und gehofft haben, dass die Kirche aus inhaltlichen Gründen da was beitragen kann, fand ich schon beeindruckend. Und das hat sich ja dann in ganz konkret, darum haben sie die Akademien gefördert als Orte, wo der Diskurs geübt werden kann. Deswegen haben sie das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament als Beitrag zu einem weltumspannenden Christentum weiterfinanziert und so Zeug. Ja, also das ist. Und die Care-Pakete nach den Gottesdiensten verteilt, damit die Leute in den Gottesdienst gehen. Und ich glaube, wenn man jetzt heute fragt, was heißt das für unsere Gesellschaft heute, dann würde ich sagen, dass unser Beitrag, der sein muss, und das gelingt uns nicht immer gut, gegen diese polarisierenden Tendenzen, ein Ort zu sein, wo die am Tisch sitzen noch, die sich sonst nicht mehr an einen Tisch setzen, wo wirklich gestritten wird, wo schon auch klar ist, wo sind die roten Linien, also Menschenrechte, also Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung von Menschen unterschiedlicher Lebens- und Liebensformen und so, das sind für mich alles rote Linien, das geht nicht. Aber es darf auch nicht, wir dürfen auch nicht in eine Tabusituation kommen, wo die Themen, die Menschen bewegen, nicht mehr zur Sprache kommen dürfen. Und ich glaube, dass wir da als Kirche eine Chance haben, weil wir das, was uns verbindet oder vereint, ist ja nicht, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir, das sage ich jetzt mal ganz fromm, einen Herrn haben, aber viele Glieder sind. Und deswegen sind wir eigentlich in der Anlage total pluralismusfreundlich. Wir müssen nicht uniform sein, um eins zu sein. Wir sind eins, weil wir an den einen glauben. Und das kann man dann, glaube ich, an verschiedenen Stellen auch in die gesellschaftlichen Debatten einbringen. Natürlich in anderer Sprache, als ich das jetzt tue. Aber von der Grundhaltung. Nichtsdestotrotz bleibt es, das empfinde ich schon auch als Herausforderung jetzt in diesen Zeiten. Wir haben ja jetzt gerade in Baden-Württemberg auch Wahlkampf. Wir haben am 8. März in Landtagswahlen. Die Spannung eben zu halten zwischen sehr klar auch einzustehen für eine plurale, vielfältige, gerechte Gesellschaft, gegen Antisemitismus und Rassismus und so weiter einzutreten und das trotzdem irgendwie so zu tun, dass die Türen offen bleiben. Das bleibt im Konkreten echt eine Herausforderung. Aber unsere Aufgabe ist es. Ich glaube nicht, dass es hilft, dass, wenn wir Populismus beobachten, Rechts- und Linkspopulismus in unserem Land, dass wir selber auch populistisch unterwegs sind und im selben Duktus unsere Themen platzieren. Ich glaube, das hilft nicht. Populismus gegen Populismus hilft nicht, sondern es muss irgendwie anders unterlaufen sein.
Das deklariere ich jetzt als Ihr Schlussplädoyer. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Wir machen das am Ende so, dass wir unser Erkenntnistagebuch aufschlagen und jeweils noch eine Erkenntnis aufschreiben, die wir besonders hervorheben wollen aus dem Gespräch mit Ihnen. Und da würde ich dich, Kaya, bitten, mit uns zu teilen, was du da gerade hingekritzelt hast.
was ich gerade hingekritzelt habe, ja, das pluralismusfreundlich, dass wir pluralismusfreundlich sind, das habe ich gerade eben hingekritzelt. Und von vorhin noch, dass man als Pfarrperson sozialverträglich enttäuscht und sich das überlegen darf, in welcher Form und wo. Das sind auf jeden Fall zwei, ja, spannende Gedanken, die ich weiterdenken möchte und mitnehme. Vielen Dank dafür. Michael, was ist es bei dir?
Na, schon dieser letzte Gedankengang gerade, weil ich lebe in einem kleinen fränkischen Dorf hier. Wir haben eine starke AfD-Wählerschaft im Dorf und mir macht das Mühe, weil ich zu einem Jahrgang gehöre, der sich das vor 10, 15 Jahren so nicht hätte vorstellen können. Und trotzdem auch die Frage zu haben, wie bleiben wir gesellschaftlich im Gespräch miteinander, ohne rote Linien zu verletzen, das hat mich sehr angeregt. Gilt auch für Kirche. Wie bleiben wir innerhalb der Kirche beieinander, glauben einander den Glauben des jeweils anderen und können so bei aller Unterschiedlichkeit, die ja auch ein Reichtum ist, zusammenbleiben. Also von daher, das war sehr, fand ich sehr wichtig für mich.
Benni, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir auf, dass Sie am Anfang gesagt haben, man soll bei den Strukturprozessen den globalen Blick nicht vergessen. Also, dass wenn man überlegt, wo stehen wir gerade und wie wollen wir weitergehen, dass es an anderen Orten dass es andere Orte gibt, wo das Evangelium Strahlkraft hat, obwohl weniger Ressourcen vorhanden sind. Dann fand ich schön, dass Sie gesagt haben, bei großen Einheiten geht der persönliche Kontakt verloren. Dabei ist das gerade ein Schatz, den wir als Kirche haben. Und das will ich mitbedenken bei weiteren Überlegungen bezüglich Kirchenentwicklung. Und das Letzte noch, dass Sie gesagt haben, ja, Sie haben noch mal mehr gemerkt. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Sie sind dienen als Projektionsfläche für andere als die Kirche und kriegen dann einiges ab. Hoffentlich auch viel Positives, aber eben auch Negatives und dass sie das lernen, damit umzugehen, das Tragen zu lernen. Wie ist es für euch? Ihr habt uns jetzt zugehört, wie wir mit Bischöfin Heike Springhardt gesprochen haben. Hat es euch angeregt, hat es euch inspiriert? Dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns kontaktieren unter praktisch-theologisch-kirche.de und uns teilhaben lassen daran. Sagt es auch gerne weiter. Teilt anderen mit, wie lohnenswert es ist, Heike Springhardt zuzuhören und diesen Podcast anzuhören. Gebt uns auch eine Bewertung auf all den Plattformen, wo ihr uns finden könnt. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns gerne. Wir wollen nämlich lernen und vorwärts kommen. Noch ein Buchhinweis. Michael Herbst und Patrick Todieras haben das Buch Blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann, dieses Jahr herausgebracht und wir empfehlen es von Herzen, sich das einmal durchzulesen. Wir danken Heike Springhardt für ihren Besuch bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und wir dieses anregende Gespräch mit Ihnen haben durften.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut uns. Wir sagen Ihnen auf Wiedersehen und allen anderen, die uns zuhören, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss.